Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Ich bin Jan-Thomas Otte und wohne im Dreiländereck am Bodensee. Als Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit begleite ich Menschen in besonderen Momenten, Transformationsprozessen. In meiner Praxis als Pfarrer einer Stadtkirche ebenso wie zuvor als Interimsmanager im Technologie- und Outsourcing-Bereich. In diesem Podcast spreche ich mit wunderbaren Menschen, ExpertInnen für Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit für Chancen. Ich interviewe Coaches und BeraterInnen und lade dich ein, ganz unterschiedliche Lebenswelten zu entdecken. Hier oder dort, deine eigene Praxis im Büroalltag und auch sonst zu verändern. Und nun viel Spaß beim Hören. Mir gegenüber sitzt heute Finn Beckmann, beziehungsweise du stehst mir gegenüber mit deinen 1,92 Meter. Du hast ein paar Semester Sportjournalismus studiert. Was uns zusammenbringt, ist ein gemeinsamer Friseur für die, die ihn hören wollen in der 6. Ausgabe der Tanner Menemen. Er hat uns zusammengebracht. Wir wohnen beide jetzt schon ein paar Jahre in Konstanz. Du spielst mittlerweile oder bald oder wieder in der 2. Bundesliga. Ihr seid abgestiegen in die 3. Liga. Jetzt steigt ihr wieder auf in die 2. Liga. Ich werde dich Fragen stellen, wie allen meinen anderen Gesprächspartnerinnen auch. Was ist deine Leidenschaft? Wo empfindest du deine Berufung? Über das, was du tagtäglich tust und studierst und jobbst, hinausgehend. Und natürlich die 3. Frage für mich als Tech-Theologe, der sehr fasziniert ist über das hinausgehend, was wir sehen, riechen, fühlen, schmecken können, wie du es mit der Religion hast. Und ich freue mich auf das Gespräch, die nächste plus minus halbe Stunde. Fangen wir mal mit dem ersten an. Wofür brennst du?
Ja, auch von mir. Hallo, ich freue mich erstmal, dass ich zu Gast sein darf. Wofür brenne ich? Du hast es in deiner Einleitung schon vorweggenommen. Ist natürlich, wenn man so oft in der Halle steht wie ich, das ist ungefähr 8 Mal in der Woche mit Spielen und so weiter, mit den Trainingseinheiten, dann ist es natürlich Handball. Ich mache das Ganze jetzt auch schon, seitdem ich 6, 7 Jahre alt bin, auch leistungsbezogen dann irgendwann im Jugendalter geworden und so hat es mich auch nach Konstanz verschlagen. Macht mir riesigen Spaß und ich glaube, da muss man auch ein bisschen dafür brennen, dann sonst würden einen die anderen Leute für verrückt erklären, wenn man auch an so einem schönen Sommertag oder die schönen Sommertage, wie sie in Konstanz natürlich zu Hause sind, in der Halle verbringt.
Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, womit du so deine Zeit verbringst. Ist der Handball dein Beruf? Und das Studium läuft so nebenher oder ist es andersrum, du hast ein exzessives Hobby, einen Studentenjob? Wie beschreibst du das? Wie bringst du das unter einen Hut?
Ich glaube, dass man das mittlerweile schon als einen Beruf sehen kann. Also ich bin auch angestellt ich bin nebenher so an der Uni. Also es ist tatsächlich so, dass das Studium nebenher läuft. Ich strebte aber schon auch meinen Bachelor an, also in Literatur, Kunst und Medien jetzt, wie gesagt. Ich hatte Sportjournalismus angefangen in Tübingen zu studieren mit dem Vereinswechsel. Dann nach Konstanz ist es dann jetzt hier die Universität geworden und ja, da versuche ich dann auch jetzt in den nächsten 1, 2 Semestern meinen Bachelor zu machen und ja, ich glaube, das ist Handball würde ich jetzt nicht mehr als Hobby sehen, sondern tatsächlich schon auch als Berufung und das macht mir auch mega Spaß. Also das merke ich dann auch schon, dass ich mit jeder Phase auch in meinem Körper dafür brenne auch und mit Leidenschaft auch dahinter bin. Leidenschaft kommt natürlich auch immer ein bisschen von Leiden. Ja, also es sind
no
nicht
pain,
nur
no gain, gell?
Richtig, genau. Also es sind, wie du auch schon gesagt hast, mit dem Abstieg letztes Jahr und jetzt auch mit dem direkten Aufstieg, ist es natürlich jetzt sehr emotional gewesen. Da erholen wir uns gerade alle noch davon. Jetzt geht es in 3 Wochen wieder los mit der Saisonvorbereitung. Da freuen wir uns alle wieder drauf. Und war natürlich auch eine emotionale Achterbahnfahrt.
Und genau darüber möchte ich mit dir sprechen. Das interessiert mich natürlich als Theologe, der ganz viel mit Menschen zu tun hat, als Geburtshelfer bei Taufen, genauso über Hochzeiten, Konfirmationen hin zur Beerdigung. Da ist das volle Leben. Und das ist natürlich auch etwas, was wir im Stadion spüren. Ich war jetzt selbst bisher in der Schänze Sporthalle nur zu Gast bei einem Konzert. Wenn ich aber lese, so in einer Zeitung hier vor Ort, ist die Rede von der Schänzlehölle. Da verbinde ich natürlich als Theologe auch einiges mit. Wie heiß ist denn die Hölle?
Da kann schon mal das Dach wegfliegen bei uns. Also es passen bis zu 2000 Leute rein. Die sind auch jetzt beim letzten Spiel auch da gewesen, wo es um den Aufstieg ging. Und das ist ein sehr frenetisches, emotionales Publikum. Das hilft natürlich auch der Heimmannschaft, also uns, der HSG, natürlich enorm. Hat man auch immer so einen kleinen Vorteil gegenüber dem Gegner, den man natürlich auch ausspielen möchte. Und es ist eigentlich keine typische Hölle in dem Sinn. Die Stimmung ist vielleicht höllisch, aber es ist natürlich eher ein Ort der Freude und der positiven Emotionen, die da drin gelebt werden. Es verwandelt sich dann irgendwann mal kurzzeitig in eine Hölle, aber es ist schon sehr, sehr hitzig auch manchmal da drin. Ja.
Schönes Bild. Da, wo die Hölle am heißesten ist, ist der Himmel nicht mehr so weit weg.
Oh, den Satz könnte ich mir fast tätowieren. Spaß.
Ja, bevor wir zu deinen Tattoos kommen, die du vielleicht noch stechen willst, gehen wir noch mal ein bisschen zurück in deine Biografie. Du bist jetzt 27. Du hast gesagt, so mit 6, 7, erste, zweite Klasse hat sich das rauskristallisiert. Handball ist dein Ding. In Abgrenzung zu Tischtennis, Fußball, Tennis, Badminton und was es da sonst alles gibt. Wie hast du das gespürt, dass du sagst, das ist etwas, da möchte ich am Ball bleiben im wahrsten Sinne des Wortes?
Ich hatte da keine große Wahl, weil mein Vater mich schon früh in die Hallen geschleppt hat, der auch schon eine große Affinität zu Handball auch hatte und viele Leute auch bis heute noch kennt, die aus dem Sport kommen, auch im Spitzensport. Und da habe ich dann so als kleiner Bub schon Bundesliga-Luft schnuppern dürfen. Und es hat mich von Anfang an direkt fasziniert. Also der Geruch von einem Tape, was sich die Spieler um die Handgelenke wickeln, vom Harz, von der klebrigen Halle. Ich habe das damals schon wirklich aufgesogen. Das klingt jetzt komisch, aber ich wusste irgendwie, dass das gehört zu mir. Ich habe dann, bis ich 15, 16 war, sogar auch noch leistungsorientiert Tennis gespielt. Ich habe mich aber schon immer wohler gefühlt in dem Mannschaftssport, weil ich diese Kameradschaft auch so pflege und auch ein sehr sozialer Typ bin. Tennis jetzt nach wie vor noch zum Ausgleich, aber so hat es alles so angefangen. Und im Jugendalter kam dann noch die Auswahl dazu. Also da wird man dann irgendwann im Jugendalter, gibt es dann Sichtungen und dann wird man auf sein Talent aufmerksam, beziehungsweise die Sichter. Und dann habe ich mal in der baden-württembergischen Auswahl gespielt. Für Deutschland hat es dann nicht gereicht. So kam das dann alles ins Rollen.
Okay, aber Nationalmannschaft, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Olympia schon mal im Blick gehabt?
Ja, ist natürlich so ein kleiner Traum, aber ich weiß auch, dass es von der zweiten Liga bis dorthin noch ein großer Schritt ist und jetzt momentan kein direkter Traum, aber es kann ja alles noch werden.
Ja, und es muss auch Leute geben, die in der zweiten oder eben wie ihr jetzt eine Spielzeit in der dritten Liga spielen, sonst gäbe es die erste Liga ja nicht. Ja?
So ist es.
Und bleiben wir mal bei diesem Abstieg-Aufstieg. Weil du hast ja auch schon von Leidenschaft gesprochen, die eben auch Leiden beinhaltet. Du bist dabei geblieben, einige andere auch. Ich kann mir aber vorstellen, dass der, die eine, andere darüber nachgedacht hat, blöd, hängen auch Sponsorengelder dran. Corona kam dazwischen, da waren ja auch einige Krisen rundrum um diese Schänzlehölle. Du bist dabei geblieben, am Ball. Was hat dich motiviert, dabei zu bleiben, durch dieses Tal dritte Liga hindurch?
Wir haben hier was ganz Einzigartiges in dem Umfeld hier auch. Es ist ein sehr familiärer Verein, der auch noch quasi von unserem jetzigen Präsidenten, dem Otto Eblen, damals auch gegründet wurde. Und wenn man mal zu Gast ist in dieser Schänzle-Hölle und man sieht ihn mal rumlaufen, dann kann man sich dafür sehr, sehr schnell begeistern lassen. Also es steckt sehr, sehr viel Herzblut da drin nach wie vor. Sein Sohn war auch jahrelang dort Trainer, 17 Jahre lang von der ersten Herrenmannschaft, auch mein Trainer, der Dani, damals gewesen, als ich hergekommen bin. Und das war für mich gar keine Frage, dass dort irgendwie Wechselgedanken oder sowas aufgekommen wären. Es hat auch damit, ist auch damit einhergegangen, dass ich mich hier sehr, sehr zu Hause fühle, schon hier am Bodensee, obwohl ich jetzt erst seit 3 Jahren hier bin und hier wirklich auch meinen Lebensmittelpunkt gefunden habe und hier auch angekommen bin. Geboren bin ich in Stuttgart, bin dann in Weilimdorf aufgewachsen, genau, und habe dann mal in der Jugend auch in Bietigheim gespielt. Dann bin ich auf die Schwäbische Alb nach Balingen und so habe ich mich immer Stück für Stück hier rangerobbt an den Bodensee. Und bin ich seit 3 Jahren hier, geht's in meine 4. Saison und fühle mich hier sehr, sehr wohl.
Und Rothaus ist immer noch Sponsor.
Ja. Wir dürfen ja keine Werbung machen.
Nein, natürlich, genau. Aber der Bierkonsum hat tendenziell tatsächlich auch abgenommen in Corona. Man trinkt dann doch daheim weniger als bei großen Festivitäten. Ist so, auch interessant. Kommen wir mal zur dritten Dimension. Neben Leidenschaft und Berufung, zudem, wie hast du es mit der Religion? Ich kann festhalten, du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, ich bin nicht so wirklich religiös, aber du, ich nicht länger drüber nachdenke, da wäre was. Wenn ich einfach nur mal von außen ein Stadion sehe, ob das Fußball, Handball ist oder ein anderer Sport, dann ist ja da total viel Emotionen. Auch Männer, die sagen, nee, ich rede sonst nicht so viel, ich bin sonst nicht so emotional, gehen total ab. Es gibt richtig Stadionliturgien, Fangesänge etc. Wie so eine große Kirche. Und am Ende geht es da um einen Ball und das Runde muss ins Eckige, ist beim Handball ja auch so, glaube ich. Ist ja eigentlich erstmal wenn man von außen kommt, so what, ja? Aber wenn man sieht, hey, die Leute sind begeistert, gucken in eine Richtung, können sich auch länger als in Online-Zeiten, länger als ein paar Minuten auf eine Sache fokussieren, das Ganze hinkommen, weggehen und so weiter, dabei bleiben, in der Mannschaft auch treu bleiben durch Krisen, da steckt ja doch unheimlich viel Religion auch dahinter. Wie hast du es mit der Religion, Finn?
Du hast es gerade schon angesprochen. Ich hatte tatsächlich mal, also von Haus aus bin ich keiner Konfession zugehörig, also ich wurde auch nicht getauft. Durch mein Studium habe ich jetzt einen Zugang auch zu Kirchen gefunden, weil ich habe ja auch Kunstwissenschaft bei mir drin in Literatur, Kunst und Medien. Und da behandeln wir auch in einem Seminar Barockbauten, zu denen ja auch hier in Konstanz auch der Dom oder etc., also auch im Umkreis hier am Bodensee sind wir ja verwöhnt von solchen, auch die Birnau zum Beispiel ist ja auch da zu nennen. Und seitdem gehe ich auch bewusst mal in Kirchen und schaue mir das an. Ich war auch vergangenes Wochenende bei einer Hochzeit eingeladen hier und war dann in der Kirche, in der katholischen Kirche hier in Konstanz und ich finde es wirklich ein sehr, sehr schöner Ort auch, ein sehr, sehr ästhetischer Ort, auch mit Decken, Fresken, Malereien und Prunk und so weiter. Was ich aber eigentlich sagen wollte, jetzt kommt der Bogen, zu meinem trotzdem eine Erfahrung, die ich mit was, ich würde es Überirdischem gemacht habe, bezeichnen. Ich hatte 2018 eine schwerere Knieverletzung und lag im Krankenhaus, in Balingen war das noch. Und mein Zimmerkollege, ein älterer Herr, ganz sympathisch gewesen, der hatte seinen Pfarrer zu Besuch. Der Pfarrer hat ihn besucht und war auch in deinem Alter ungefähr und sehr sympathisch auch und hat am Ende den Segen gesprochen und hat mich davor gefragt, ob es für mich okay wäre, wenn er mich in diesen Segen einbezieht. Und ich habe mir nichts dabei gedacht und dachte, ja, natürlich, lass dich nicht stören von mir. Und als er dann meinen Namen gesagt hat und er hat dann gesagt, lieber Herr, beschütze auch Finn auf seinem weiteren Weg im Handball und dass er verletzungsfrei bleibt, dass er sich gut davon erholt. Und als er dann so diesen letzten Satz gesagt hat, habe ich gemerkt, dass ich Gänsehaut bekommen habe und ich habe irgendwas gefühlt. Also das war wirklich bis heute, und ich kriege jetzt auch gerade schon wieder ein bisschen Gänsehaut, es ist wirklich ein einschneidendes Erlebnis gewesen, was mir auch immer bleibt. Und ich erzähle das auch anderen Leuten, mit denen ich mich über die Kirche unterhalte. Und es ist schön, dass das jetzt auch seinen Platz hier auch gefunden hat, dieses Ereignis. Mhm,
dieses Kribbeln. Mhm. Wo hast du dieses Kribbeln sonst schon gespürt? Wenn du so ein bisschen versuchst, Thema Glauben und Sport, Spiel so zusammenzudenken.
Also es hat für mich immer mit Emotionen und vor allem mit echten Gefühlen zu tun. Also es berührt einen ja auch, deswegen kriegt man ja auch so eine direkte Reaktion von seinem Körper, die ja nicht gespielt ist, sonst würde man das ja auch nicht sehen. Gänsehaut sieht man ja auch und die spürt man ja auch extrem. Von dem her, es ist auf jeden Fall nicht gespielt gewesen. Ja, so viel steht da fest und ich weiß, dass es auf jeden Fall echt war, was es auch immer war, kurz da war.
Du hast es gespürt, dass da etwas passiert ist. Ja. Und von der Temperatur eher warm oder kalt?
War schon eher ein wohliges, warmes Gefühl. Also das war jetzt kein kalter Luftzug oder sowas, sondern das hat mich, ich habe mich da irgendwie wohl gefühlt dabei. Ja.
Und von der Helligkeit eher hell oder dunkel?
Das ist eine gute Frage.
Wie muss ich mir diesen Raum vorstellen? Wenn wir über Räume gesprochen, Stadion, ja. Kirche, das sind große Räume. Mhm. Ist es ein Klinikum?
Ja, es war im Krankenzimmer quasi und zwar sehr hell. Also es waren zwei Betten nebeneinander gestanden der Pfarrer ist zwischen unseren Betten dann eben gestanden und hat diesen Segen dann gesprochen. Und genau, war ein sehr, sehr heller Raum auch, ja. Ich würde es eher mit hell assoziieren.
Und was hat dich beeindruckt an diesem Gespräch, was diesem Gefühl, was du beschreibst, dieser Gänsehaut, diesem Segen, diesem Zuspruch, der übrigens ja losgelöst ist von menschlicher Leistung, über Leistungssport reden, was dem vorausging? Nehme an, du hast ja einfach erstmal so auf halbem Ohr zugehört, geht ja nicht an das Doppelzimmer.
Ja.
Es hat sich ja so ein bisschen angebahnt. Ne?
Ja.
Grundsätzlich bist du ein offener Typ, so wie ich dich einschätze.
Ja, ja.
Erstmal kommen lassen, gucken, okay, aber dann hat sich das ja irgendwie.
Ich habe damit nicht gerechnet. Also gepackt, das hat mich halt überrascht. Und ich hätte eigentlich auch nicht damit gerechnet, dass da wirklich danach was passiert. Ich habe einfach nicht mit einer Reaktion gerechnet. Ich habe einfach gedacht, er spricht es und es ist für mich in Ordnung, dass er mich mit einbezieht, aber ich hatte mir keine so ein direktes Ereignis oder eine Reaktion darauf vorgestellt. Also bin da eigentlich ja unvoreingenommen mit in diese Situation mit reingegangen.
Kann man recht unvermittelt auch.
Unvermittelt.
Du hast den Pfarrer ja nicht bestellt.
Nee, es war so eine Begegnung, könnte man ja auch sagen. In der Küche spricht man ja auch oft von Begegnungen und das trifft es eigentlich ganz gut, ja.
Und wenn du so einen Kirchenraum betrittst und da ist dann kein Gottesdienst, keine Messe in der Zeit, nehme ich an, wo bleibst du hängen oder stehen?
Meistens setze ich mich auf eine Bank. Nicht weit vorne, es kann weiter hinten sein. Ich setze mich komischerweise immer auf die linke Seite. Das, keine Ahnung, das
ist kommt jetzt zum nächsten Thema. Du bist ja Mittelfeldspieler, gell?
Nein, das gibt es im Handball nicht. Im Handball spielt man sowohl Angriff und Abwehr.
Okay.
Es richtet sich danach, mit welcher Hand du wirfst. Ich bin Linkshänder und bin deswegen eher auf der rechten Seite angesiedelt im Angriff und in der Abwehr, weil ich das hat mit dem Winkel zu tun, wie du aufs Tor wirfst. Wie gesagt, komischerweise setze ich mich dann immer auf die linke Seite in der Kirche und gucke dann nach oben.
Mal was anderes, als wenn du auf dem Feld stehst, wo du als Linkshänder rechts stehst, mal die linke Seite ausprobieren und guckst wohin.
Ich schaue nach oben, immer an die Decke. Weil ich diese...
Nicht nach vorne zum Altar, wo dann der Pfarrer steht mit der Gottesdienst, sondern direkt nach oben.
Direkt nach oben. Und zuerst mache ich mir einen Eindruck von vom Gebäude an sich, wie ist es aufgebaut, was für Materialien sind es. Jetzt auch natürlich mit dem geschulten Auge vom Seminar natürlich, kann man das natürlich analysieren. Und dann gucke ich mir an die Verzierungen, ob es eine Malerei, ein Deckenfresko gibt etc. Und mich faszinieren immer die kleinen Engelchen, die da oben immer an der Decke meistens rumschweben. Und das sind meistens so meine. Wenn ich mit meiner Freundin in die Kirche gehe, zündet sie meistens noch eine Kerze an, weil sie ist sehr religiös und schmeißt dann auch artig was ins Kässchen. Und lustigerweise macht sie das auch vor schwierigen Spielen von mir. Und das sagt sie mir auch immer erst im Nachhinein, dass sie dann für mich eine Kerze angezündet hat. Ja.
Schön. Glauben und Zweifeln, das liegt ja nah beisammen. Und Glauben, das ist auch eine Art von Geschenk. Das ist etwas, was ich nicht so raus aus mir produzieren kann. So wie du dieses Gefühl beschreibst mit der Gänsehaut, das hat sich einfach so ergeben. Und so ist ja unser Leben. Man kann als nicht religiöser Mensch von Zufällen sprechen. Man kann als religiös-musikalischerer Mensch von Fügungen sprechen. Deine Freundin hat viele Kerzen angezündet in der Zeit, wo ihr aus der zweiten Liga rausgeflogen seid, abgestiegen in die dritte, das Tal der Tränen. Mir kommt da eine Stelle in den Sinn vom Psalm 23, ist ja ein sehr bekannter, ne? Der Herr ist mein Hirte. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal und ob ich schon abstieg von der zweiten in die dritte Liga, fürchte ich kein Unheil, denn du, Gott, bist und bleibst bei mir. Dein Stecken und Stab, deine Führung, deine Guidance, dein Sponsoring sorgen dafür, dass es mir am Ende des Tages gut geht und ich ein Zugehörigkeitsgefühl haben und entwickeln kann, unabhängig von meiner Leistung. Weil klar, du hast von Knieproblemen geredet, jetzt bist du 27, irgendwann bist du 37, 47, dann ist das mit der aktiven Karriere irgendwann auch mal wieder vorbei. Dieses Tal, die letzten drei Semester, bist du ja in der Zeit auch eingeschrieben als Student. Was ging da innerlich in dir vor? Wenn du das mal vergleichst, jetzt dieser Siegeszug, ey, geschafft. Das war wirklich, ich habe es mir ein bisschen angeguckt, das Spiel, obwohl ich keine Ahnung von Handball habe, weil ich wusste, wir werden uns miteinander verabreden. Das war eine extrem knappe Geschichte.
Ja.
Extrem knapp. Ich will so gar nicht reden über verdient, unverdient, wie auch immer. Ihr habt es ganz knapp geschafft. Was hast du da gespürt, abgesehen von einer ganz offensichtlichen Erleichterung?
Ich muss da eher auf die Phase jetzt mit diesen Endspielen drauf zurückgehen. Es war nicht nur dieses eine Spiel, da hat sich dann natürlich alles zugespitzt, sage ich mal. Aber die ganze Phase davor waren wir oder ich vor allem immer im Moment. Das ist auch, was uns der Trainer auch immer versucht so mitzugeben. Der Jörg, der sagt auch immer, Jungs, versucht einfach im Moment zu bleiben und nimmt uns natürlich davon deswegen auch ganz viel Druck und Anspannung und Nervosität. So war das auch in dem letzten Spiel. Wir lagen ja, du hast schon angesprochen, sehr zurück. Das war ja dann mit dem Hinspiel, musste man das ja dann aufaddieren, weil es Hin- und Rückspiel eben gab. Und eine Szene ist so sinnbildlich dafür. Der Tim Bornhauser, unser Kapitän, der macht ja in der letzten Sekunde mit seinem letzten Wurf der Karriere den entscheidenden 7 Meter noch rein, dass wir aufsteigen. Also er hat quasi in der Hand, ob wir in der Liga bleiben oder ob wir hochgehen. Und ich laufe an ihm vorbei als letzter Spieler und er läuft noch 10 Schritte nach mir auf den 7-Meter-Punkt zu. Und ich lächle ihn dabei an und gebe ihm High Five. Und mit was ich überhaupt nicht gerechnet habe, ist, er hat mich angegrinst, bevor ich ihn angrinsen konnte. Also er wollte mir eher das Gefühl geben, Junge, ich habe das schon im Griff, verlass dich auf mich. Also er war auch so in diesem Moment drin. Er war dafür ausgebildet. Er hat keine Nervosität dafür oder Anspannung gespürt, sagt er zumindest. Glauben tue ich ihm das nicht
so. Im Nachhinein kann man das natürlich auch ein bisschen, ne?
Und er hat es dann eben reingemacht und den Wurf. Und wir sind aufgestiegen. Und also wie gesagt, so in diesem Moment zu sein, zu fokussieren, also so einen Fokus zu haben, so fokussiert zu spielen, auch immer noch daran, immer zu glauben, da haben wir es wieder, egal wie es gerade steht oder was für ein Gefühl dann auch in der Halle entsteht, ich bin auch ein sehr fühliger Mensch, wenn ich in die Zuschauer reingucke, dann denke ich mir, um Gottes Willen, was machen wir hier eigentlich, wenn wir jetzt hier verlieren, dann gehen hier 2000 Leute mit hängenden Köpfen nach Hause und wir sind quasi schuld, ja, aber das ist mir einfach so komplett hängen geblieben auch. Dieses Im-Moment-Sein und dran glauben.
Und dieses Im-Moment-Sein und dran glauben, wie war das, wenn du jetzt mal eine Spielzeit zurückgehst, wo es knapp nicht gereicht hat?
Tatsächlich hat uns damals ein Punkt gefehlt. Also es war jetzt nicht so, dass wir sang- und klanglos abgestiegen sind, sondern es war auch wieder ein großer Kampf und Willensleistung.
Diesmal waren es 4 Punkte, oder?
4 Tore waren es am Ende. Genau, aber wir haben das Hinspiel mit 5 gewonnen, das Rückspiel mit 4 verloren, deswegen in der Endabrechnung plus 1, genau.
Aber auch ein Punkt.
Ein Tor.
Ein Tor. Differenz.
Ja. Und wie viele aber Punkte sind das? So rechnet man das nicht. Okay. Pro Sieg gibt es 2 Punkte. Ist egal.
Okay. Aber ich sag mal, es hat in beiden Enden, ich steige ab, ich steige auf. Ja. Plus minus, unsere Hörerinnen sind jetzt auch nicht alle Handball-Experten. Ja. Es hat nicht viel gefehlt, beziehungsweise, gut, dass da nicht noch einer reingegangen ist. So ist. Es war jeweils sehr knapp.
Ja, so kann man es so
sagen. Und das ist natürlich für das Emotionale im Sinne von auch Schuldgefühle, wir sind schuld, wir gehen 2000 Gesichter nach Hause. Da ist es, glaube ich, schwierig im Nachhinein, das so zu stilisieren. Ich habe in dem Moment keine Anspannung gespürt, ich war total fokussiert im Moment. Wie ging es denn da euch als Mannschaft? Wie gehst du in so ein Spiel rein? Weil man kennt natürlich dann, gibt es Pressefoto, man kriegt ein bisschen mit, wurde groß gefeiert. Wie besprecht ihr euch denn als Mannschaft? Weil wenn man mal diese beiden Spiele nimmt, das entscheidende Spiel, wir steigen ab, das entscheidende Spiel jetzt vor ein paar Wochen, wir steigen auf. Mhm. Wie bereitet ihr euch dann direkt im Moment, ihr habt schon eure Trikots an, geht gleich raus, wie bereitet ihr euch dann nochmal untereinander vor?
Also wir haben da auch Rituale natürlich. In der Mannschaft, in der Kabine gibt es dann natürlich auch noch eine Ansprache. Da gibt es dann auch noch
eine Predigt?
Ja.
Rituale ist natürlich genau. Auch im religiösen Bereich.
Genau, ja, auf jeden Fall. Und wir singen davor auch und klatschen. Also alle so in so einem Rhythmus und jetzt kommt wieder so ein Wort, schwören uns dann darauf ein. Also auf diese, auf uns, besinnen uns nochmal auf uns, auf unsere Gemeinschaft, sage ich jetzt mal. Und
oder einschweißen, ne?
Ja.
Wir schwitzen natürlich auch, aber das kommt ja dann erst noch, ne? Das, richtig. Noch habt ihr euch ja nicht bewegt. In
dem Moment. Ah, man schwitzt da schon auch nach dem Warmmachen, ist man da schon auf Temperatur.
Okay. Ihr seid auf Betriebstemperatur und dann hast du auch schon so eine Ansprache gehalten, dann macht das der Kapitän.
Nee, also das ist eigentlich der Trainer, sagt dann vor dem Spiel in der Kabine nochmal was.
Der nicht halt direkt von eurer Spielmannschaft ist.
Ja, genau, also von der Kapitän von uns, also der Tim jetzt in unserer abgelaufenen Saison, der sagt da meistens gar nicht mehr so viel. Das sagt er zwar 4-5 Sätze vielleicht so vor dem Spiel, aber der Trainer bringt da nochmal so ein bisschen Feuer rein in der Ansprache zu uns und dann geht man quasi mit Scheuklappen vor den Augen dann raus und dann weiß man, was zu tun ist. Dann ist das wieder so diese...
Wenn du sagst Rituale... Ja. Ich habe Gottesdienste katholisch, evangelisch, ökumenisch schon gefeiert. Wir hatten gerade Konfirmation, das ist für Jugendliche, die 13, 14 Jahre alt sind, ein großes Ereignis, auch für die Eltern, wie so eine vorweggenommene Abiturfeier. Und wir bereiten uns natürlich da auch vor, monatelang. Aber direkt vor dem Gottesdienst, ne, bekommen Worte natürlich auch eine große Bedeutung und gleichzeitig will ich als Pfarrer natürlich auch nicht dann im Nebenraum, so wie ihr in der Trainingskabine noch das vorwegnehmen, was noch kommt. Die Siegesrede, wie auch immer. Und da zitieren wir auch einen Psalm, jetzt nicht der Psalm 23, den hatte ich ja schon. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Und dann antwortet die Crowd mit so Fußballsegen, nennen wir es auch, oder man könnte es Handballsegen nennen, so umarmen, so nach innen, Innenkreis, der Himmel und Erde gemacht hat. Also ich brülle relativ laut, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Und die Crowd antwortet, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja? Und Erde, nicht die Hölle. Und das ist unheimlich stark. Und dann gemeinsam, und das gilt, und jetzt gehen wir da raus, beziehungsweise rein, festliche Orgelmusik, gibt natürlich da auch Musik, Hymnen und so weiter. Und so schwören wir uns im christlich-kirchlichen Bereich auf größere Veranstaltungen ein, wo dann nicht 2000 Leute da sind, aber doch ein paar hundert Leute und man auch irgendwie mächtig stolz ist, sich schick gemacht hat. Und man hofft und bangt, dass möglichst wenig schief läuft, ne, was man sich da so vorgenommen hat. Und man ja doch trotz aller Vorbereitung so eine Restunsicherheit auch hat. Ne? Zahlt das am Ende aus? Ihr habt vielleicht die Strategie noch verändert, vielleicht auch kurz vorher, dieses und jenes. Und am Ende, wie du auch sagst, ne, als nicht konfessioneller oder konfessionsunentschiedener Mensch, am Ende ist das auch eine Glaubenssache.
Ja.
Und das kann sich hochspielen. Oder auch runterspielen, ne? Wenn du reingehst aufs Spielfeld, hey, das Ding ist eh gelaufen, wir verlieren eh. Ich kann mir vorstellen, dass sich das auch überträgt, ne? In die eine wie die andere.
Ja, also da holt einen auch dann, also kurz bevor man auf dieses Feld geht, fühlst du dich wie der Sieger. Ansonsten brauchst du da auch nicht rausgehen. Du musst dieses Selbstvertrauen haben, du musst mit der breiten Brust da hoch und dein Kopf muss oben sein, ja? Also ansonsten, macht also
du musst auf 1,92 Meter raus, sonst.
Eher auf 2 Meter. Eher auf
lieber 2 Meter.
Ja. Okay. Also du musst dich quasi unsterblich fühlen. Und dann ist es so, dass du natürlich dann Täler während so einem Spiel auch durchschreiten kannst. Das kommt vor, weil du hast ja noch einen Gegner. Und den Gegner kannst du ja nicht einschätzen. Der ist an einem Tag übermächtig und an dem anderen Tag ist er auf Augenhöhe und am anderen Tag gewinnst du mit 10 Toren. Ja, das kannst du ja nie, das weißt du ja vor dem Spiel nie. Also es ist ja immer eine Ungewissheit
auf dem Spiel.
Du bist immer vorbereitet auf den Gegner. Jetzt bei dem letzten Spiel waren wir es natürlich extrem, extrem vorbereitet. Wir haben uns auf jedes taktische Mittel eingestellt.
Für euch ging es ja um was, für den anderen richtig, nicht so stark.
Doch, oder? Doch, die hätten auch aufsteigen können. Die hätten auch aufsteigen können.
Also auch ein wichtiger Punkt für die, die jetzt das nicht mehr vor Augen haben, wirklich zwei Mannschaften, die ums Überleben kämpfen, wenn das Leben nur in der zweiten, nicht in der dritten Liga stattfinden kann.
Genau. Ja, beide mit diesem Ziel vor Augen, Aufstieg.
Okay.
Und was ich noch sagen wollte, auf jeden Fall in diesem Spiel, wenn du so ein Tal durchschreitest zusammen, hast du natürlich den Vorteil in dem Mannschaftssport, dass du dich zusammen auch wieder da rausziehen kannst. Also wenn du siehst, mein Nebenmann, der läuft gerade mit hängendem Kopf wieder zurück in die Abwehr, weil wir vorne das Ding nicht reinbekommen haben und die jetzt auf +7 davonlaufen könnten, ja, und wir liegen dann 7 Tore hinten, dann gehst du dann zu ihm hin und sagst, komm, wir schaffen das, ich glaube dran und packst ihn dann nochmal und klopfst ihm auf die Brust und sagst, wir gehen da gemeinsam durch.
Und ihr habt ja nochmal eine Halbzeitpause dazwischen auch, oder?
Ja, wie da beim
Fußball, wo man sich auch nochmal kurz verständigen kann. Oder was lief gut, was eher weniger.
Genau.
Irgendwelche Vibes, Stimmungen, wo man vielleicht nochmal kurz drüber sprechen sollte.
Ja, auf jeden Fall. Da wird dann auch nochmal resümiert, was lief gut, was lief noch nicht so gut, was hatten wir uns vorgenommen, was klappt gerade noch nicht so.
Das klingt fast ein bisschen, wenn ich so zuhöre, wie Self-Fulfilling Prophecy, ein bisschen Küchenpsychologie oder ich muss schon den Erfolg, den Sieg vorwegnehmen. Ja. Ja. Im Grunde wieder ein Übertrag, passt. Hat der Apostel Paulus gesagt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wenn du dir die Welt so anschaust, ne? Corona, Klima, Ukraine-Krieg, da ist vieles, wo du so denkst, Gott, hast du wirklich alles im Griff? Mhm. Ich weiß ja nicht. Mhm. Aber reinzugehen, so komme ich heute auch aus der Schule, ich unterrichte in der Oberstufe unter anderem Religion. Wir haben uns Gedanken gemacht, was brauche ich zu einem glücklich und zufriedenen Leben? Und wir haben uns beschäftigt mit der Bergpredigt von Jesus, den Seligpreisungen, oder man kann es auch mit Glück übersetzen, Glücklichpreisungen vom Griechischen her kommt, warst ja gerade in Griechenland im Urlaub, wohl verdient. Ich stelle mir etwas vor, wie kann das sein, in dem Fall Reich Gottes, wie wäre das, wenn wir das wirklich beherzigen, wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten, auch deinen Konkurrenten, der mit dir rechts außen gerade konkurriert um den Ball. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie kann das dann aussehen, wenn wir das alle, dieses recht einfache Prinzip des Friedens, der Liebe beherzigen, uns das vorstellen und das dann in kleinen Stücken, das erlebbar wird, oder? Obwohl, wenn du rein äußerlich guckst, ne, vieles im Unklaren ist. Mhm. Bleibt uns der Sponsor treu, bleiben uns die Fans treu, weiß nicht, verlässt mich am Ende meine Freundin, weil sie vielleicht, weiß man nicht, Gott bewahre, nur zu mir hält, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich gut aussehe und so weiter. Mhm. Kommen wir mal in diesen Bereich, du hast gesagt, du machst auch ein bisschen Social Media hier an der Uni in Konstanz. Auch da habe ich mich viel mit Jugendlichen drüber beschäftigt, Medienpädagogik, mache das ein Stück weit im Religionsunterricht auch. Was suche ich, um glücklich und zufrieden zu sein im Netz? Und da ist natürlich viel Suche nach Fame in Social Media. Jetzt nehmen wir mal Instagram, wo viele Mädels, aber auch Jungs drauf surfen und Zeit verbringen, wo es darum geht, höher, schneller, weiter, möglichst schön aussehen, sexy, sportlich, durchtrainiert und so weiter. Wir wissen natürlich theoretisch, dass es selektives Posting trifft auf selektive Wahrnehmungen. Ja, so wissen wir als studierte Menschen. Gleichzeitig wissen wir aber auch statistisch, die Selbstmordrate geht tendenziell eher hoch als runter, die Anzahl der Schönheits-OPs geht hoch und so weiter. Wie hältst du es mit Social Media, mit Idolen und? Wenn man jetzt mal ein bisschen von, jetzt sagen wir mal sehr technisch beim Handball und diesem Phänomen dort bei euch, Abstieg, Aufstieg, wenn man das mal so auf eine andere Ebene noch bringt, wer bin ich in dieser Welt und auf was kommt es an? Oder? In guten wie in schlechten Zeiten. Wie verhält es sich da für dich als kommunikativer, sozial affiner, Social Media orientierter Mensch?
Wow, also auf die tolle Vorlage muss man jetzt erstmal eine gute Antwort finden, aber ich hab eine. Glaube ich. Es kommt, also ich hatte, glaube ich, das Glück, weil ich ein 95er Jahrgang bin, dass Instagram relativ erst in meinen Anfang 20ern in mein Leben erst so richtig rein gecrashed ist, sage ich es jetzt mal. Und ich verbringe auch viel Zeit darauf, so wie jeder leider. Ich habe mir da auch mein Limit gesetzt und mache natürlich jedes Mal wieder das Limit aus, wenn die Sando abgelaufen ist.
Kannst die Bildschirmzeit, genau. Ich sehe ein iPhone, gell? Ja. Kannst die Bildschirmzeit einstellen.
Richtig, ja. Ja, es kommt immer darauf an, in was für einem Lebensabschnitt bin ich und wie reflektiert bin ich? Weiß ich, wer ich bin, wo ich herkomme? Mhm. Wo ich hin will und bin ich auch für mich gut genug, sage ich jetzt mal. Ja, also man sollte davon ausgehen, dass jeder zufrieden ist mit sich selber. Und ich glaube auch, wenn man das Handy weglässt, ist man es auch. Da ist es jeder Mensch.
Weil du dich in dem Moment nicht Hashtag Quantified Self richtig. Vergleichst mit anderen.
Ja, genau. Es ist ja eine mega Neidkultur, die dort aufgebaut wird. Es ist ja einfach nur
die Plattformen Vergleiche. Wollen das ja auch.
Richtig, genau. Ja. So funktioniert es ja auch. Genau. Es ist ja immer dieses höher, schneller, weiter und man soll es ja unbedingt glauben, dass die Person XY gerade immer noch im Urlaub ist. Ja, sag mal, die war doch erst gerade wieder auf irgendeiner und so weiter. Ich nehme mich da selber nicht raus, aber ich poste es eigentlich nur, wenn ich auch gerade im Urlaub bin. Gibt ja dann auch viele Leute, die sichern sich ihre Bilder, um dann so vorzugeben, also es wird viel vorgegeben.
Sich einen eigenen Redaktionsplan erstellen.
Richtig, richtig, ja. Und wenn man da eben nicht so selbst gefestigt auf diese Plattform stößt und sich von diesem, von dieser Welle, du hattest vorher vom Surfen gesprochen, so eine Welle, auf der man da surft, die kann einen natürlich auch umhauen und man macht einmal die Waschmaschine mit und wird dann rausgespült. Es passiert, glaube ich, relativ vielen jüngeren Leuten auch. Also, wobei ich glaube, dass kein Alter kennt. Es kommt einfach drauf an, ja, wie reflektiert bin ich? Wie kann ich das einordnen, was mir da gezeigt wird? Und brauche ich das wirklich selber? Und ich glaube, dass da viele eben in diese Falle tappen, in diese Neidfalle, die dann denken, wenn ich dieses tolle Auto fahre, was mir da gerade vorgezeigt wird, dann bin ich glücklich.
Wenn dann, ne?
Wenn
und
dann.
Hauptsächlich über Konsum, surprise, surprise,
richtig.
Werbeeinnahmen.
Richtig, genau.
Influencer,
ja.
Die gesponsert werden ohne Ende.
Richtig, ja, ist natürlich eine Riesenfalle. Und ja, das kann man so weiterspinnen mit Glücksspiel, mit was weiß ich. Das ist einfach ein Riesensumpf, der immer unüberschaubarer wird und wo es eigentlich auch, wo man appellieren sollte, das machen ja auch viele, diesen Sumpf einfach mal ein bisschen da so, ja, klingt jetzt gerade voll poetisch, was ich sage, aber den Nebel mal so ein bisschen rauszuziehen und auch mal klare Grenzen aufzuzeigen, auch Firmen und diesem ganzen Kapitalismus, der dahinter steht, den auch mal, ja, die Grenzen aufzuzeigen, weil es geht eben darum, die Nutzer zu schützen. Damit hat ja nicht nur Instagram ein Problem, sondern sehr, sehr viele soziale Plattformen.
TikTok, YouTube.
Richtig.
Und was Meta, ja. Facebook,
ja.
WhatsApp noch so auf den Markt bringt.
Man verliert den Überblick.
Ganz genau, so ist es. Und was aber helfen kann, wie du sagst, sich einen Überblick verschaffen, okay, da ist eine gescriptete Realität,
ja.
Die ist so, das ist ein Drehbuch, wie ein schlechter Film, wenn man sich Reels in Endlosschleife anguckt und man am Ende nicht sagen kann, was habe ich die letzten 4 Stunden gemacht? Mein Limit ist bei 4 Stunden pro Tag, sollte ich vielleicht mal reduzieren. Shell-Jugendstudie sagt 4 bis 6 Stunden zusätzlich zur Schule. Ich bin 37, du 27, 10 Jahre älter als du. Jugendliche, mit denen ich jetzt gerade heute Morgen zu tun hatte, 10., 11. Klasse sind, 10 Jahre jünger als du, da bist du 10 Jahre älter. Was würdest du denen raten? Gerade auch den Herren der Schöpfung. Für die ist vielleicht weniger wichtig, es schön auszusehen, aber kräftig, erfolgreich und so weiter. Vielleicht magst du ja an der Stelle einen kleinen Einblick geben, dass du neben dem Finn, der da jetzt erfolgreich war in dem Moment, vielleicht auch den ein oder anderen Selbstzweifel hat und wo du ja eben ganz starken Impuls gesetzt hast, neben so ein bisschen Bildung, Obacht, dass es nicht alles war, was da eingeblendet wird. Du hast gesagt, bringe dich selber in einen guten Zustand. Nur so kannst du ja andere auch lieben, wenn du dich selber liebst, hat Jesus ja auch schon gesagt. Hast du gesagt, aber was könnte vielleicht helfen? Du als konfessionsloser, jetzt erfolgreicher Handballspieler in der 2. Liga, wenn der Selbstzweifel kommt und ich merke, ich vergleiche mich zu viel, bin zu viel mit dem Handy beschäftigt, suche aber ganz viel Bestätigung, Anerkennung, dass ich gut so bin, wie ich, wenn Gott uns geschaffen hat, gemacht bin. Vielleicht ein Tipp, vielleicht hast du auch einen 2. oder 3., wo du einen persönlichen Einblick gibst, ohne die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben mit 27 Jahren.
Ja, es ist natürlich Learning by Doing. Ja, also wie du auch gerade schon gesagt hast, jeder durchlebt auch in verschiedenen Altersphasen in seinem Leben Rückschläge. Er hat auch viel mit genetischer Entwicklung zu tun, mit dem Hirn, mit dem menschlichen Gehirn, mit dem Verstand. Also ich hatte auch solche Täler in meinem Leben und das ist auch ganz arg wichtig, dass man die ernst nimmt und wahrnimmt und auch darüber spricht und auch irgendwo stolz ist darauf, weil nur so bist du im Endeffekt der Mensch, der jetzt hier heute steht, ohne mich jetzt irgendwo hin drauf zu heben. Es gibt hunderte Handballer oder tausende Handballer, die erfolgreicher sind als ich. Aber ich glaube, was ein guter Lösungsweg oder ein Ansatz zumindest ist, muss jeder für sich selber entscheiden, ist, mehr in den Dialog wiederzukommen mit anderen. Wenn du siehst, einer älteren Dame fliegt die Einkaufstasche, klingt jetzt kitschig, aber fällt die Einkaufstasche auf der Kreuzung aus der Hand, dann folge deinem ersten Impuls, deiner Intuition und hilf ihr. Das macht danach wieder eine riesengroße Tür auf, durch die du durchgehst, wo du auf einmal deine Bestätigung erfährst, nämlich, dass sie dir Danke sagt. Weil die wird 100% dankbar sein, dass du ihr gerade geholfen hast, über die Straße rüberzukommen oder ihre Einkäufe wieder einzusammeln. Und diesen Impuls, das habe ich bei mir auch mal gemerkt, der ist immer da, Hilfe zu leisten, Courage zu zeigen, zum Beispiel jetzt, wenn wir auf der Ebene sind. Aber viele bleiben dann in ihrer Komfortzone, weil wir eben in dieser immer weiter entfernenden Neidgesellschaft gerade sind und denken, ich bin jetzt gerade zu bequem, um diesen einen Schritt zu gehen, um auf die Frau zuzugehen oder auf einen Mann. Kann ja beides sein. Und das ist so das eine, was ich glaube, wir müssen wieder aufeinander zugehen, wir müssen einfach wieder, teil dich mit. Nur wer sich selber mitteilt, wird sich selber los. Wenn du Probleme mit dir selber hast, do it. Teil dich mit. Und das zweite ist, lest mehr Bücher. Ich klinge jetzt...
Die Bibel ist ein dickes Buch, es gibt auch dünnere Exemplare.
Richtig, ja. Also ich muss zurzeit viele Reklamhefte lesen, auch die guten alten...
Die sind ja echt dünn, aber...
Richtig, boah, aber da braucht man noch jetzt nicht unbedingt die lesen, die überfordern einen eher. Ja. Aber es gibt auch leichte Sommerlektüre, gerade von... Also, wenn
was
ich
hast du gerade auf dem Tisch?
Ich habe gerade die... ist ein bisschen dickeres Buch, die Biografie von Phil Knight, dem Nike-Gründer. Nike ist wahrscheinlich jedem ein Begriff. Ich habe sie auch gerade am Fuß an. Die Turnschuhe, ja. Sind wir jetzt gerade zum Beispiel wieder beim Kapitalismus. Geht aber überhaupt nicht um Kapitalismus im ersten Sinne, sondern auch viel um Selbstfindung. Er macht am Anfang eine Weltreise. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Wer es sich Shoe Dog Phil Knight heißt das Buch, wenn ich hier Werbung machen darf. Genau, und er fragt sich erstmal, wer bin ich? Er ist Student, abgeschlossenes BWL-Studium und fragt sich aber erstmal, Moment mal, was will jetzt die Welt von mir? Wo ist mein Platz? Und er macht erstmal eine Weltreise, geht mit dem Rucksack los und lässt damals auch sein Handy, oder damals gab es noch keine Handys, lässt das alles zu Hause und begibt sich auf die Suche nach sich selber. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Tipp für alle, die auf der Suche nach sich selber sind.
Da kommt mir der Film in Sinn, Into the Wild. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Ich habe den früher geguckt. Der zerschneidet da seine Kreditkarte. Der Kerl, irgendwo auch mittelmäßig erfolgreich, irgendwo in Amerika, geht dann in die Wildnis. Mhm. Relativ unvorbereitet, die Story geht auch nicht wirklich gut aus. Ich glaube, am Ende wird er irgendwie vom Bär gefressen oder verhungert. Mhm. Aber ich höre raus, doch auch das ein oder andere einfach mal zu probieren,
ja,
ohne Erfolgsgarantie. Ja. So ein bisschen sich auszuprobieren und du hast es schön gesagt, die Tür aufmachen, einen Raum.
Ja, ja? Voll. Also das ist auch, da kommen wir jetzt wieder zum Handball zurück. Du nimmst immer ein Risiko, wenn du aufs Tor wirfst, weil du nimmst ja erstmal auch anderen die Chance, sie könnten ja gerade auch aufs Tor werfen, aber du bist entschlossen und du gehst jetzt durch die Tür durch und versuchst ein Tor zu werfen,
gehst,
hast die Überzeugung,
sozusagen,
ist dann eine Intuition in dem Sinn, du denkst da nicht drüber nach, du machst es ja dann einfach.
Aber du nimmst natürlich den anderen auch ein Stück weit,
richtig,
den Moment, klar.
Aber du weißt auch nicht, was dahinter steckt, der kann reingehen oder der kann nicht reingehen.
Genau.
Und das ist auch so ein Appell oder ich weiß auch nicht, wie man es nennen will, versucht einfach mehr durch Türen durchzugehen, ja, durch, wo ihr gar nicht wisst, was dahinter ist. Man weiß nur, wo man hin will, wenn man auch mal Türen wieder zugemacht hat oder wieder rückwärts aus der rausgeht und denkt, boah, war jetzt hier der völlig falsche Korridor, wo ich mich gerade bewegt habe, so. Das passiert auch.
Das ist ein schönes Schlussstatement. Überlege dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du das nächste Mal bewusst durch eine Tür gehst, ob das der Keller ist, wo du dich gerade befindest, wenn es dir irgendwie nicht so gut geht, oder du im ersten, zweiten Stock wohnst, in einem Haus, in einem Mehrfamilienhaus, Studenten-WG, wie auch immer, wie du da reingehst. Wenn man die Tür aufmacht und nicht so genau weiß, was sich gerade am anderen Ende befindet, ob du alleine bist, ob jemand da ist, das Geschirr gespült ist, wie auch immer. Was passiert? Offen sein für den Moment und auch offen sein für gute, unverhoffte Worte, so wie du es beschrieben hast, im Klinikum.
Ja.
Ich habe das Ritual, dass ich abends bete mit meinen Kindern, für meine Kinder, für die Menschen, die mir am Herzen liegen, aber natürlich auch beruflich ganz viel in der Kirche, an besonderen Wegstationen. Und ich werde dich heute Abend bedenken, in mein Abendgebet einschließen, wo ich auch den Tag Revue passieren lasse und mir überlege, Mensch, was war denn heute schön? Für was bin ich heute dankbar? Und dazu gehört unser Gespräch. Finn, recht herzlichen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir und euch alles, alles Gute. Drücke euch, obwohl ich von Handball wirklich herzlich wenig verstehe, beide Daumen und vielleicht schaffe ich es doch mal in die Schänzle-Hölle, die sich vielleicht hier und dort auch ein Stück weit zum Himmel verändert. Vielen Dank, dass du da warst. Du hörtest eine weitere Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Wie gehst du raus aus dieser Folge? Inspiriert? Ist das eine oder andere Erhellende für dich dabei gewesen? Welche spannenden Menschen sollte ich auf jeden Fall noch interviewen? Ob Lob oder Kritik, schreib uns als Kommentar auf inottesohr.de, per E-Mail an in@ottesohr.de oder folge mir auf den sogenannten sozialen Netzwerken. Ich bin Jan-Thomas Otte, Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit. Und wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, hinterlass ein Like. Wenn du das hier öfter hören möchtest, einfach abonnieren. Bis zum nächsten Mal.